Tag zu einer neuen Woche. Ich hoffe, dass du ein schönes verlängertes Wochenende hattest und das schöne Wetter genießen konntest. Am Donnerstag haben ja richtig viele von euch bei dem Rätselgedicht mitgeraten. Dankeschön. Deshalb habe ich heute wieder eines rausgesucht. Mal sehen, ob du es errätst. Du kannst mir die Lösung wieder ins Padlet oder in den Lernraum schicken. Hier kommt es. Ich kann sie sehen oder auch spüren, doch ich kann sie nicht berühren. Sie hat keine Beine und doch kann sie wandern von einer Seite bis zur anderen. Wohnt oben am Himmel ganz hell und schön rund. Sie bringt uns viel Wärme, macht die Frühlingszeit bunt. Was ist das? Na, hast du es rausgefunden? Ich bin neugierig. Schreib's mir ins Padlet. Hast du Frau Schütz einen Geburtstagsgruß ins Geburtstagspadlet gestellt? Vielen Dank dafür, sie wird sich bestimmt darüber freuen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du das noch nachholen heute, aber beeile dich, sonst ist es ein nachträglicher Gruß. Danke auch, wenn du an der Umfrage teilgenommen hast. Und wenn nicht, dann mach es bitte noch. Über Frau Schütz hast du ja bereits die E-Mail mit der Information bekommen, dass du heute bitte die Aufgaben aus den letzten 3 Wochen abgeben sollst. Dazu gehören das Rechtschreiben-3-Heft und dein Deutschheft und die Arbeitsblätter aus dem Arbeitsplan. Bitte behalte dein Regelheft und das bei mir zu Hause-Heft und die dazugehörigen Aufgaben. In der Schule liegt auch für dich der Arbeitsplan für die nächsten 1,5 Wochen bereit. Den kannst du dort abholen. Das Rechtschreibtraining lassen wir jetzt erst einmal hinter uns. Stattdessen tauchst du in den nächsten 1,5 Wochen in die, wie ich finde, faszinierende Architektur der deutschen Sprache ein. Architektur? Wunderst du dich jetzt vielleicht? Was hat denn Sprache mit Architektur zu tun? Oh, sehr viel. Die Architektur gibt die Struktur von Gebäuden vor. Die Gebäude können elegant oder klobig, beeindruckend oder abschreckend sein. Aber im Innern müssen sie bestimmten Regeln folgen, weil die Gebäude sonst zusammenstürzen würden. Bei der Sprache ist es genauso. Du kannst wunderschöne Sätze schreiben oder sprechen, du kannst schimpfen, beleidigen oder loben, nüchtern etwas beschreiben oder mit blumigen Worten über etwas schwärmen. Aber die Struktur bleibt immer ähnlich. Sie folgt den gleichen Regeln. Und das schauen wir uns ab morgen genauer an. Heute arbeitest du allerdings noch einmal in dem bei mir zu Hause Heft. Denn das bist du ja immer noch bei dir zu Hause. Ich hoffe, dass sich das bald ändert. Schreib mir doch bitte wieder, welche Seite du heute ausgesucht hast. Und damit du zu Hause nicht einrostest, gibt es anschließend eine Bewegungsübung und zum Schluss ein weiteres Kapitel. Manche von euch hören sich das ja gerne an, also lese ich es auch weiter vor. Tja, für die heutige Stunde brauchst du deine Federtasche, dein bei mir zu Hause Heft und die dazugehörigen Aufgaben. Bitte hole deine Unterlagen jetzt. Alles da? Prima. Dann fang jetzt bitte an. Ich bin ganz gespannt, was du dir aussuchst. Fertig? Großartig. Dann hast du ja deine Deutschaufgaben für heute bereits erledigt. Bist du bereit für ein bisschen Bewegung? Heute versuchen wir mal was Neues. Ich spiele euch einen Song ein und gebe dazu einzelne Bewegungsanweisungen, die du dann im Rhythmus der Musik ausführst. Klar? Dann geht's jetzt los. Du sitzt auf deinem Stuhl. Jetzt wippst du mit beiden Füßen gleichzeitig auf den Zehenspitzen. Lege deine Hände in den Schoß. Immer abwechselnd schiebst du die linke und dann die rechte Schulter nach vorne. Immer abwechselnd. Wieder wippst du mit deinen Füßen. Diesmal mit den Fersen. Hebe deine beiden Knie an. Grätsche dann die Beine und schließe sie wieder, immer abwechselnd. Du hältst dabei die Beine in der Luft. Lege deine Hände auf den Tisch, stütze dich auf dem Tisch ab und hebe deinen Po und senke ihn wieder ab, im Rhythmus, immer abwechselnd. Hebe wieder gleichzeitig deine Knie, grätsche die Beine und senke immer abwechselnd ein Bein nach unten und tippe mit der Fußspitze auf den Fußboden. Lege die Hände gefaltet in den Schoß, schiebe deinen Oberkörper im Rhythmus von links nach rechts, immer hin und her, hin und her. Deine Füße federn auf den Zehenspitzen. Jetzt überkreuze die Unterschenkel immer abwechselnd. Immer im Rhythmus bleiben. Jetzt kreist du deine Unterarme vor deinem Oberkörper. Erst in die eine Richtung. Jetzt in die andere Richtung. Verschränke deine Finger. Die verschränkten Finger führst du vor deinem Oberkörper. Vor, zurück. Vor, zurück. Und jetzt hoch und runter bis zum Kinn. Und über die linke Schulter und die rechte Schulter. Na, bist du ins Schwitzen gekommen? Hat das Spaß gemacht? Das war übrigens Kylie Minogue und ein Song aus den 90er Jahren, glaube ich. So, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Jetzt kannst du dich ausruhen und wenn du magst, einem weiteren Kapitel lauschen. Das 13. Kapitel. Die Villa am Albertplatz. Von der Königsbrücker Straße 48 bis zur Antonstraße 1 war es ein Katzensprung. Und da sich Tante Lina in ihrer Villa recht fremd fühlte, war sie froh, wenn wir sie besuchten. Bei schönem Wetter kam ich schon nachmittags. Der Onkel saß in irgendeinem Schnellzug. Die Tante schrieb hinter ihrem Schreibtisch in der Hechtstraße Rechnungen und Quittungen. Dora, die Cousine, war bei einer Schulfreundin eingeladen. Und so gehörten Haus und Garten mir. Am liebsten hockte ich dann auf der Gartenmauer und schaute dem Leben und Treiben auf dem Albertplatz zu. Die Straßenbahnen, die nach der Altstadt, nach dem Weißen Hirsch, nach dem Neustädter Bahnhof und nach Klotzsche und Hellerau fuhren, hielten dicht vor meinen Augen, als täten sie es mir zuliebe. Hunderte von Menschen stiegen ein und aus und um, damit ich etwas zu sehen hätte. Lastwagen, Kutschen, Autos und Fußgänger taten für mich, was sie konnten. Die zwei Springbrunnen zeigten ihre Wasserkünste, die Feuerwehr ratterte mit ihrem Hornsignal und glockenläutend vorbei. Schwitzende Grenadiere kehrten singend und im Gleichschritt von einer Übung in die Kaserne zurück. Eine königliche Equipage. Eine königliche Equipage rollte vornehm übers Pflaster. Eisverkäufer in weißer Uniform verkauften an der Ecke Waffeln für 5 und für 10 Pfennige. Ein Bierwagen verlor ein Hektoliterfass und die Neugierigen kamen gelaufen. Der Albertplatz war die Bühne. Ich saß zwischen Jasmin und Bäumen in der Loge und konnte mich nicht satt sehen. Irgendwann tippte mir Frieda auf die Schulter und sagte, ich habe dir Kaffee hingestellt. Dann setzte ich mich in die schattige, luftige, gusseiserne Laube und vesperte wie ein Prinz. Anschließend kontrollierte ich die Johannisbeeren und die Sauerkirschen und schlug im Herbst mit einer langen Wäschestange Nüsse vom Nussbaum. Oder ich holte für Frieda rasch etwas aus dem Grünkramladen gegenüber. Dill, Würfelzucker, Zwiebeln, Schnittlauch, Pumpernickel, je nachdem. Neben dem Laden stand in einem Garten halb verborgen ein kleines Haus und an dem Gartentor war ein Schild angebracht. Hier lebte und starb Gustav Nieritz. Er war Lehrer und Schulinspektor gewesen, hatte viele, viele Kinderbücher geschrieben und ich hatte sie alle gelesen. Im Jahr 1876 war er in dem kleinen Haus in der Antonstraße gestorben, nicht weniger berühmt als sein Dresdner Zeitgenosse Ludwig Richter, der Zeichner und Maler. Den Ludwig Richter liebt und bewundert man heute noch, den Gustav Nieritz kennt niemand mehr. Die Zeit wählt aus, was bleiben und dauern soll, und meistens hat sie recht, die Zeit. Auch abends spazierten wir oft in die Villa. Vor allem, wenn Onkel Franz verreist war. Dann kam sich Tante Lina trotz der Dora so verlassen vor. Dass sie selig war, wenn wir ihnen beim Abendbrot im Wohnzimmer Gesellschaft leisteten. Frieda beherrschte die Kunst, belegte Brote herzustellen in souveräner Manier und wir hätten sie tiefst gekränkt, wenn auch nur eine Brotscheibe mit Landleberwurst oder Romschinken übrig geblieben wäre. Da keiner sie verletzen wollte, taten wir unser Möglichstes. Es waren gemütliche Abende. Überm Sofa hing die genaue Kopie eines Bildes aus der Gemäldegalerie. Es zeigte einen alten Fuhrmann, der neben seinem Pferd steht und eben die Kumtlampe angezündet hat. Der Herr Kunstmaler Hoffmann aus Trachau, der eigentlich Impressionist war, hatte, um Geld zu verdienen, das Bild im Zwinger kopiert und Tante Lina hatte es Onkel Franz zum Einzug geschenkt. »Ein Bild?« hatte der Onkel naserümpfend bemerkt. »Na meinetwegen, es ist ja ein Pferd drauf.« Ungemütlicher verliefen die Abende, wenn der Onkel nicht auf Reisen war. Nicht etwa, dass er daheim gewesen wäre, behüte. Er saß in Kneipen und Weinlokalen, trank mit anderen Männern über den Durst, scharmutzierte mit den Kellnerinnen und verkaufte Pferde. Aber er hätte wieder alles erwarten, plötzlich ins Haus treten können, denn nichts auf der Welt ist unmöglich. Deshalb mussten wir in die Küche. Es war eine schöne, geräumige Küche, warum also nicht? Bei uns zu Hause hielten wir es ja auch nicht anders. Und Friedas belegte Brote waren und schmeckten genauso gut wie im Wohnzimmer. Und trotzdem stimmte die Sache nicht. Da hockten wir nun, von Tante Linas Angst angesteckt, alle miteinander am Küchentisch. Das ganze große Haus war leer und die Tante sah aus, als sei sie sich bei sich selber zu Besuch. Da saßen und aßen wir nun und legten dabei die Ohren an, wie die Kaninchen. Würde er kommen oder nicht? Es war ungewiss. Es war unwahrscheinlich, doch manchmal kam er. Zunächst hörten wir, wie jemand das Gartentor heftig zuschlug und Frieda sagte, der Herr kommt. Anschließend sprang die Haustür auf, dass die bunten, bleigefassten Glasscheiben klirrten und die Tante rief, von Furcht und Freude übermannt, der Herr kommt. Dann brüllte im Korridor ein Löwe das Wort Frau. Und mit dem Ruf, ja, Franz, stürzte die Tante von Frieda und Dora umgeben aus der Küche ins Treppenhaus, wo ihnen der Herr der Pferde bereits ungeduldig Hut und Spazierstock entgegenstreckte. Sie rissen ihm die Utensilien beflissen aus den Händen, halfen ihm zu dritt aus dem Mantel verstauten Stock und Hut und Mantel an der Garderobe, rannten ihn überholend durch den Korridor, um die Wohnzimmertür zu öffnen und das Licht anzuknipsen. Er setzte sich ächzend aufs Sofa und streckte ein Bein von sich. Tante Lina kniete vor ihm nieder und zog ihm die Schuhe aus. Frieda kniete neben mir und angelte die Pantoffeln unterm Sofa hervor. Während ihm die Tante den zweiten Schuh auszog und Frieda den ersten Pantoffeln über die Füße schob, knurrte er das Wort »Zigarre«. Dora rannte ins Arbeitszimmer, kehrte eilends mit Zigarrenkiste und Streichhölzern zurück, klappte die Kiste auf, stellte sie, nachdem er eine Zigarre gegriffen hatte, auf den Tisch und hielt ein Streichholz parat. Nachdem er die Zigarrenspitze abgebissen und auf den Teppich gespuckt hatte, gab sie ihm Feuer. Die drei umstanden und umknieten ihn wie die Sklavinnen, ihren Großmogul, hingen an seinen Lippen und warteten auf weitere Befehle. Fürs Erste sagte er nichts, und so standen und knieten sie eifrig weiter. Er paffte seine Zigarre, strich sich den blonden Schnurrbart, worin schon einige grauere Haare schimmerten, und sah aus wie ein Räuber, wenn er satt ist. Dann fragte er, »Was war los?« Tante Lina erstattete Bericht. Er brummte.
»Wollen Sie etwas essen?« fragte Frieda.
»Habe ich schon«, knurrte er. »Mit Gäbler in der Traube.«
»Ein Glas Wein?« fragte die Tochter.
»Meinetwegen«, sagte er gnädig, »aber rasch, ich muss noch mal weg.«
Und schon sprangen sie auf und davon zur Kredenz und in den Keller. Wir saßen mittlerweile in der Küche und waren leise. Meine Mutter lächelte ironisch. Mein Vater ärgerte sich und ich aß von Zeit zu Zeit ein belegtes Brot. Was sich in der Wohnstube abspielte, wussten wir auswendig. Es musste sich nur noch herausstellen, welchen der drei möglichen Schlüsse die Komödie gerade heute haben würde. Entweder ging Onkel Franz wirklich wieder fort. Die drei Sklavinnen kamen in die Küche zurück, womöglich mit der angebrochenen Flasche Wein, und wir blieben noch ein Stündchen. Oder der Onkel blieb daheim. In diesem zweiten Fall erschien Frieda allein auf dem Plan und entließ uns leicht verlegen durch die Hintertür. Wir schlichen über den Kiesweg, als seien wir Einbrecher, und zuckten zusammen, wenn das Gartentor quietschte. Am dramatischsten war der dritte Komödienschluss, und auch er ereignete sich gar nicht selten. Es konnte nämlich geschehen, dass der Onkel die Tante misstrauisch und von der Seite ansah und betont gleichgültig fragte: »Ist sonst noch jemand im Haus?« Dann wurde Tante Linas Nase blass und spitz. Das Schweigen, das darauf folgte, war auch eine Antwort, und er fragte weiter: »Wer? Heraus mit der Sprache!« »Ach«, sagte sie blässlich lächelnd, »es sind nur die Kästners.«
»Wo sind sie denn?« fragte er drohend und beugte sich vor. »Wo sie sind, habe ich gefragt.«
»In der Küche, Franz.«
Und jetzt brach das Gewitter los. Er geriet außer Rand und Band.
»In der Küche?« brüllte er. »Es sind nur Kästners? Du versteckst unsere Verwandten in der Küche? Ihr seid wohl alle miteinander blödsinnig geworden, wie?«
Er stand auf, schmiss die Zigarre auf den Tisch, stöhnte vor Wut und stapfte mit großen Schritten in den Korridor. Leider hatte er Pantoffeln an. Mit Stiefeln hätte sich die Szene noch viel effektvoller ausgenommen. Er riss die Küchentür auf, musterte uns von oben bis unten, stemmte die Hände in die Seite, holte tief Luft und rief empört:
»Das lasst ihr euch gefallen?«
Meine Mutter sagte kühl und leise: »Wir wollten dich nicht stören, Franz.« Mit einer einzigen Handbewegung wischte er ihre Bemerkung fort.
»Wer«, rief er, »erzählt in diesem Hause, dass mich meine Verwandten stören? Das ist ja unglaublich!«
Dann streckte er herrisch den Arm aus, ähnlich wie ein Heerführer, der die Reserven ins Feuer schickt.
»Ihr kommt auf der Stelle ins Wohnzimmer. Nun, wird's bald? Oder soll ich euch erst eine schriftliche Einladung schicken? Ida, Emil, Erich, los! Aber ein bisschen plötzlich!«
Er stapfte voraus. Wir folgten ihm zögernd, wie die armen Sünder, die der Holzstoß erwartete.
»Frau«, rief er, »Frieda, Dora«, rief er, »zwei Flaschen Wein, Zigarren und etwas zu essen.«
Die drei Sklavinnen stoben auf und davon. »Wir haben schon in der Küche gegessen«, sagte meine Mutter.
»Dann esst eben noch einmal«, schrie er ärgerlich, »und nun setzt euch schon eigentlich hin. Da, Emil, eine Zigarre.«
»Ich danke dir schön«, sagte mein Vater, »aber ich habe selbst welche.«
Es war ihr altes Spiel. »Nimm«, befahl der Onkel, »so was Gutes rauchst du nicht alle Tage.«
»Ich bin so frei«, meinte mein Vater und griff vorsichtig in die Kiste. Wenn alle unter der Lampe saßen und mit Essen und Trinken versorgt waren, rieb sich Onkel Franz die Hände.
»So«, sagte er befriedigt, »nun wollen wir es uns mal recht gemütlich machen. Greif zu, mein Junge, du isst ja gar nichts.«
Glücklicherweise konnte ich damals viel mehr essen als heute. Ich kaute also um des lieben Friedens willen meine belegten Brote, eins nach dem anderen. Dora kniff, wenn sie mich anschaute, amüsiert ein Auge zu. Frieda goss Wein nach, und Onkel kam auf Klein Pelsen, den Kaninchenhandel, und wie stets darauf zu sprechen, dass meine Mutter eine Klatschbase gewesen sei, und je mehr sie sich ärgerte, umso vergnügter wurde er. Wenn er sie auf den Siedepunkt gebracht hatte, begann er das Interesse am Thema zu verlieren und erörterte mit der Tante geschäftliche Dinge, bis er dann plötzlich aufstand, laut gähnte und erklärte, er gehe jetzt ins Bett.
»Lasst euch nicht stören«, knurrte er, und schon war er weg.
Manchmal wurde er noch deutlicher und sagte in aller Gemütsruhe:
»So, und jetzt könnt ihr gehen.«
Ja, mein Onkel Franz war eine Nummer für sich. Und er hatte Nerven wie Stricke.
Da ich mich auch tagsüber in der Villa und im Garten herumtrieb, konnte es nicht ausbleiben, dass ich gelegentlich zu Botengängen herangezogen wurde. Ich entledigte mich der verschiedensten Aufträge mit gleicher und gleichbleibender Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. So wurde ich etwa mit dem 10. Lebensjahr Tante Linas linke Hand, man könnte auch sagen ihr linker Fuß. Denn durch das jahrelange Herumstehen im Fleischerladen und später in der Pferdestellen und im Hof waren ihre Beine schwer und müde geworden. So saß sie lieber, als dass sie ging, und ich übernahm Aufgaben, die man sonst einem kleinen Jungen nicht anvertraut. Ich brachte Verträge zum Notar, dass sie beglaubigt würden, und Wechsel, die zu Protest gehen sollten. Und ich trug nach den großen Pferdeverkäufen das Geld zur Bank.
Ich werde die erstaunten Augen der übrigen Kunden nicht vergessen, wenn ich in der Filiale der Dresdner Bank an den Kassenschalter trat, die dicke Aktenmappe öffnete und die Geldbündel auspackte, die ich vorher mit der Tante durchgezählt hatte. Nun war der Kassierer an der Reihe. Er zählte und zählte und zählte. Er klebte bedruckte Streifen um die Bündel und machte sich Notizen, die ich sorgfältig mit den meinigen verglich. 5.000 Mark, 10.000 Mark, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, ja manchmal 40.000 Mark und noch mehr. Die Kunden, die hinter und neben mir standen und auf ihre Abfertigungen warteten, vergaßen vor Staunen, ungeduldig zu werden. Hatte der Kassierer am Ende eine andere Schlusssumme auf seinem Zettel als ich auf meinem, dann wusste er schon, wer sich verrechnet hatte. Natürlich er. Meine Additionen stimmten immer. Und so fing er noch einmal von vorne an. Schließlich zog ich stolz mit der Quittung und der leeren Aktenmappe ab. Die Tante lobte mich, schloss die Quittung im Schreibtisch ein und schenkte mir 5 Mark oder sogar 10 Mark. Und auch sonst griff sie gelegentlich ins Portemonnaie. Sie war eine liebe, gute Frau. Nicht nur, wenn sie mir Geld schenkte. Eines schönen Tages fehlten ihr, wie oft sie auch nachrechnete, 200 Mark. Ihre Rechnung stimmte. Das Geld fehlte. Es war nirgends. Nirgends? Das gab es nicht. Wo war es? Und schon bog die nächste Frage unaufhaltsam um die Ecke. Wer hatte die 200 Mark gestohlen? Wer war der Dieb? Wer kam überhaupt in Frage? Onkel Franz und Tante Lina besprachen die Sache unter 4 Augen und stellten zunächst einmal fest, wer im Haus es nicht gewesen sein konnte. Dieses Verfahren hatte sich seit alters bewährt. Wenn man Glück hat, bleibt der Verbrecher übrig. In Frage kamen nach kurzem Nachdenken nur 2 Personen, Meta, das Dienstmädchen, und ich selber. Meta, die zuerst vernommen wurde, schwor bei allem, was ihr teuer war, sie sei es nicht gewesen, und da man ihr Glauben schenken musste, blieb der Tante nichts anderes übrig, als nunmehr mich zur Rede zu stellen. Die Unterhaltung war sehr kurz. Noch ehe die Tante zu Ende gesprochen hatte, war ich auf und davon. Meine Mutter hörte sich meinen Bericht an und sagte, schade, es waren eigentlich ganz nette Leute. Damit war der Fall für uns erledigt. Ein paar Tage später fand die Tante das Geld zufällig in einer Schublade. Sie hat es wohl selber hineingelegt und über wichtigeren Geschäften vergessen gehabt. Als erste Abgesandte klingelte meine Cousine Dora bei uns. Sie erzählte, was ich zugetragen habe und überbrachte herzliche Grüße. »Du kannst nichts dafür«, sagte meine Mutter zu ihr, »aber es wird das Beste sein, wenn du machst, dass du fortkommst.« Tags darauf erschien Frieda, die Perle, doch auch sie stand sehr bald wieder auf der Straße. Am nächsten Tag kam Tante Lina trotz ihrer Krampfadern die Treppen herauf geächtzt. »Es ist schon gut, Lina«, sagte meine Mutter, »ich habe dich gern, das weißt du ja, doch wer meinem Jungen zutraut, er sei ein Dieb, den kenne ich nicht mehr.« Damit schlug sie der Tante die Tür vor der Nase zu. Als wieder ein Tag vergangen war, fuhr vorm Haus eine Kutsche vor und Onkel Franz kletterte heraus. Er vergewisserte sich, ob die Hausnummern stimmte, verschwand im Tor und stand kurz darauf zum ersten Mal in seinem Leben vor unserer Tür. »Nanu«, meinte meine Mutter, »was willst du denn hier?«
»Sehen, wie er wohnt«, knurrte er. »Willst du mich nicht hineinlassen?«
»Nein«, sagte meine Mutter. Doch er schob sie beiseite und trat ein. Wieder wollte sie ihm den Weg versperren.
»Sei nicht albern, Ida«,
brummte er verlegen und schob sie vor sich her, als sei er eine Dampfwalze. Die Unterhaltung, die Bruder und Schwester miteinander in Paul Schuriks Zimmer führten, verlief ziemlich laut. Ich saß in der Küche und hörte sie schreien. Es war ein leidenschaftliches Zankduett und die aufgebrachte Stimmung meiner Mutter übernahm mehr und mehr die Führung. Als der Onkel ging, trocknete er sich mit einem großen Taschentuch die Stirn. Trotzdem schien er leichter zu sein. In der Wohnungstür blieb er noch einmal stehen und meinte,
»Schön habt ihr es hier.«
Dann ging er. »Er hat sich entschuldigt«, sagte meine Mutter. »Er hat uns gebeten, die Sache zu vergessen und bald wiederzukommen.« Sie trat ans Küchenfenster und beugte sich hinaus. Drunten kletterte der Onkel gerade wieder auf den Kutschbock, lockerte die Bremse, schob die Zügel, schnalzte mit der Zunge und fuhr davon. »Was meint ihr?« fragte meine Mutter. »Wollen wir es vergessen?«
»Ich denke schon«, gab ich zur Antwort.
»Also gut«, sagte sie. »Es wird das Beste sein. Schließlich ist er ja mein Bruder.« Und so wurde es wieder, wie es gewesen war. Ich blickte wieder von der Gartenmauer auf dem Albertplatz, trank wieder im kleinen Pavillon Kaffee und trug wieder 4 Geld auf die Bank. Die Aktenmappe, worin ich die Scheine und Schecks transportierte, wurde von Mal zu Mal dicker und der alte Gärtner sagte zu mir, »Ich möchte nur wissen, was er davon hat.« Mehr als ein Schnitzel kann er nicht essen. Mehr als einen Hut kann er nicht auf dem Kopf haben. Und im Sarg kann er kein Geld ausgeben. Die Würmer fressen ihn gratis und franko. Es ist der Ehrgeiz, meinte ich. Der Gärtner verzog das Gesicht und sagte, »Der Ehrgeiz, wenn ich das schon höre, der Mann lebt in seiner eigenen Villa als Schlafbursche. Er weiß gar nicht, dass zu dem Haus ein Garten gehört. Er hat in seinem ganzen Leben noch nicht einen Tag Urlaub gemacht. Er wird nicht eher Ruhe geben, als bis er in der Erde liegt und sich die Radieschen von unten ansieht.« »Sie reden ziemlich viel vom Sterben«, stellte ich fest. Er warf seinen Zigarettenstummel ins Beet, zerhackte ihn mit dem Spaten und sagte, »Das ist kein Wunder, ich bin von Haus aus Friedhofsgärtner.« Natürlich hatte er recht, das Leben, das Onkel Franz und Tante Lina führten, war unsinnig. Sie kamen kaum zum Atem holen. Sie fanden keine Zeit, die Blumen im Geigengarten zu betrachten. Sie wurden immer reicher, doch wozu eigentlich? Einmal wurde Tante vom Arzt nach Bad Elster zur Kur geschickt. Nach 10 Tagen war sie wieder da. Sie hatte keine Ruhe gehabt und von kranken Pferden und geplatzten Wechseln geträumt. Wenn Dora Ferien hatte, reiste und wanderte sie mit meiner Mutter und mir, und auch das fand der Onkel höchst überflüssig. »Sind denn wir als Kinder an der Ostsee gewesen?«, fragte er ärgerlich. »Was soll dieser neumodische Quatsch?« Und als sie mit 15 Jahren in ein Pensionat gegeben werden sollte, schickte er sie nicht etwa nach Lausanne, Genf oder Grenoble, sondern nach Herrnhut in Sachsen, ins Töchterschulheim der Brüdergemeinde, wo es so streng und fromm zuging, dass die Ärmste ganz blass, verhärmt und verschüchtert zurückkehrte. Sie heiratete mit 20 Jahren einen Geschäftsmann, der dem Onkel zusagte, und sie starb bei der Geburt des ersten Kindes. Es war ein Junge. Er wurde Franz getauft und bei den Großeltern aufgezogen. Die Inflation brachte sie um ihr Vermögen, aber Onkel Franz ließ nicht locker. Noch einmal brachte er es zu ansehnlichem Wohlstand. Dann war es mit ihm aus. Er fiel um wie ein Baum und war tot. Geld hinterließ er genug, sodass Tante Lina in der Villa wohnen bleiben und den Enkel von Frieda unterstützt aufs Sorgfältigste erziehen konnte. Den Enkel, der sie mit seinen blonden Haaren und blauen Augen bis ans Lebensende an ihre Dora erinnerte. Nicht bis an ihr, sondern bis an sein Lebensende. Er fiel als Medizinstudent und Unterarzt im Jahre 1945 kurz vorm Zusammenbruch beim Rückzug aus Ungarn unterließ eine junge Frau und einen kleinen blonden und blauäugigen Jungen, der die Tante nun an 2 Paar blaue Augen erinnerte, die für immer geschlossen waren. Da starb auch meine Tante Lina. Hätte es etwas genützt, wenn etwa im Jahre 1910 nachts im Schnellzug nach Holland ein Mitreisender zu Onkel Franz gesagt hätte, »Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe, Herr Augustin, aber ich bin der Erzengel Michael und ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie alles falsch machen. Hätte es denn wirklich etwas genützt?« »Lassen Sie mich gefälligst in Ruhe«, hätte mein Onkel geknurrt. Und wenn mein Gegenüber energisch wiederholt hätte, dass sein Auftrag wichtig und dass er tatsächlich der Erzengel Michael sei, hätte Onkel Franz bloß den steifen Hut über die Augen geschoben und gesagt, »Von mir aus können Sie Hase heißen.« Dass Onkel Franz kein besonders angenehmer Zeitgenosse war, haben wir ja schon häufiger gehört. Eigentlich war er ein ganz schöner Stinkstiefel. Naja. Was hältst du denn von der Aussage des Gärtners und ja auch Erich Kästners, dass es sich eigentlich nicht lohnt, so viel Geld zu haben, wenn man das ganze Leben nur damit beschäftigt ist, es zu verdienen, aber eigentlich keine Zeit mehr hat, sein Leben zu genießen? Ich finde, da ist was Wahres dran. Für heute ist diese Deutschstunde zu Ende. Morgen werden wir zu Baumeistern der deutschen Sprache und lernen einen weiteren Baustein kennen. Bis dahin wünsche ich dir aber noch einen schönen Nachmittag. Tschüss!